Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text- sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge und ich begrüße meinen Gast Christian Sandkämper. Hallo.
Hallo, ich grüße dich ganz lieb und hallo an alle.
Falls dem einen oder anderen Just2D Interactive nicht sofort was sagt, dann vielleicht das Rollenspiel Drova. Das kommt nämlich aus Magdeburg, wurde entwickelt von dem Team dort und war mein Spiel des Monats im Oktober 2024. Das ist zwar so ein bisschen was her, aber eigentlich noch relativ frisch. Wie geht's euch denn so mit Drova aktuell?
Ja, erstmal haben wir uns sehr gefreut, dass du so gelobt hast, dass es dein Spiel geworden ist. Unsere große Ehre, hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Und uns geht's gut. Wir haben das jetzt alles so ein bisschen verarbeitet, weil es ist ja für uns schon so ein bisschen her. Natürlich für den Release ist es noch nicht mal ein Jahr draußen, aber für uns fühlt es sich jetzt schon ein bisschen weiter weg an. Und ja, uns geht's gut. Wir haben gerade das neue Projekt gestartet und haben jetzt Drova den Rücken gekehrt, sage ich mal so, und sind jetzt zum nächsten Projekt vorgegangen. Und das ist so eine Aufbruchstimmung gerade im Team.
Ah, ein neues Projekt, siehst du. Darfst du denn dazu schon was verraten?
Ich kann dazu eigentlich alles sagen, nur wir selber wissen es halt auch noch nicht so richtig. Also wir sind gerade wirklich in der Phase, wo wir uns erstmal sammeln, wo wir das Feedback von allen durchgehen, was war gut, was war nicht so toll. Und ich kann so viel sagen, es wird ein Rollenspiel, es wird ein 2D-Spiel werden, es wird ein Open-World-Rollenspiel werden. Und es wird, sage ich mal, so ein bisschen auf die Mechaniken von Drova auf jeden Fall aufbauen. Also es wird wieder ein actionbasiertes Spiel, es gibt wieder ein Kampfsystem und so weiter und so fort. Aber was es genau wird, das wissen wir auch noch nicht.
Das ist eine weise Entscheidung, dass ihr darauf aufbauen wollt. Denn das Fundament von Drova war ja richtig gut. Bevor ich darauf eingehe, ich habe es ja ausführlich besprochen, sie ist auch eine Zeit schon erhältlich und hat sehr gutes Feedback bekommen. Gehen wir doch mal zurück zu den Wurzeln von Just2D Interactive. Ich habe eingangs erwähnt, dass ihr aus Magdeburg kommt. Habt ihr euch da auch alle getroffen? Ist das eure Heimat?
Also wir sind hier zum Studieren gewesen. Also wir Gründer sind ja vier Stück. Wir haben alle Informatik studiert. Ich kam zum Beispiel aus Hannover in der Nähe Hildesheim. Einer kommt aus der Nähe von Hamburg und einer kommt aus Helmstedt, also alle Niedersachsen, sage ich mal so ein bisschen. Und wir sind nach Magdeburg gekommen zum Studieren und dort haben wir uns alle getroffen, ja.
Und warum gerade Magdeburg? Ist das für das Informatikstudium so ein besonders guter Platz?
Das ist ganz spannend. Also die Universität ist sehr, sehr gut, auch für Informatik jetzt konkret. Aber weswegen ich mich damals entschieden habe, nach Magdeburg zu gehen, hier gibt es einen studentischen Spieleclub, der Spiele entwickelt. Das ist Akagamics heißt der. Und das war der Grund, warum ich Magdeburg gewählt habe, weil ich dachte, ey cool, da gibt es so einen Club, die entwickeln Computerspiele, das passt doch.
Und das muss ja dann tatsächlich was Besonderes sein, dass man sich jetzt nicht sagt, okay, ich studiere halt in Hamburg oder in Hannover oder wo auch immer.
Genau, genau, das war so der Hauptgrund, weil man hat ja immer so eine Wahl, es gibt so viele Universitäten, man kann überall studieren und irgendwie sagt jede Uni von sich, dass sie eine gute Uni ist. Aber es war für mich so der Kriterium, dass ich dachte so, hey, voll cool, da kannst du mit Gleichgesinnten arbeiten.
Und das muss man sich vorstellen wie so eine Art Club, wo man nebenbei so ein bisschen über Game Development und Co. schnackt und auch ein bisschen codet?
Genau, genau, so muss man sich das vorstellen. Das ist so ein studentischer Club, der leitet, also wird geleitet von Studenten, das ist halt ehrenamtlich. Und da macht man vor allem auch so Vorträge, was du gerade meintest, auch gerade Programmierung ist da so der Schwerpunkt, weil es ja Informatik auch ist. Das heißt, viele, die Master gerade schon machen, geben den Jungen Hinweise oder auch in den Vorlesungen ist man mit drin. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel auch als Dozent jetzt gerade wieder an der Uni und bin da durch Akagamics auch als Dozent jetzt, habe ich die Möglichkeit bekommen, dort jetzt Game Design zu unterrichten. Und das ist so die Kontaktstelle, sage ich mal, zur Uni. Und was man vor allem viel macht, sind Game Jams.
Die sind natürlich unfassbar wichtig und fruchtbar, gerade wenn man anfängt, ne, in dem Bereich was zu machen. Da sind ja schon einige tolle Sachen entstanden, auch international auf Game Jams. Da kann man einen eigenen Podcast drüber machen.
Das stimmt.
Ihr seid jetzt aber immer noch in Magdeburg mit eurem Studium beschäftigt oder wie sieht das aus?
Genau, wir sind noch in Magdeburg. Also wir haben halt hier ein Büro, da sind wir auch zu viert. Also wir vier Gründer sind noch hier in Magdeburg, aber wir sind insgesamt jetzt 8 Leute und die anderen 4 Leute sind halt nicht in Magdeburg. Der eine lebt auf Bali, glaube ich, der ist jetzt mit Just2D, also als er bei uns angefangen hat, hat er in Deutschland gelebt und ist jetzt quasi ausgewandert, in Anführungszeichen, nach Bali. Und die anderen 3, die leben halt hier in Deutschland noch quer. München kommt, glaube ich, einer her, der andere kommt aus Dortmund. Also alles verteilt.
Das ist ein weites Feld dann. Dann ist also dieses Drova im Laufe eures Studiums entstanden.
Genau, genau.
Aber jetzt seid ihr so, kommt ihr aus unterschiedlichen Gegenden, habt aber Magdeburg als so, ja, das verbindende Element natürlich, das ist das erste Element, was euch verbindet. Aber dann muss es ja noch was anderes gegeben haben auf der Ebene der Spiele, das so ein bisschen was mit Gothic zu tun hat, ne?
Ja, ein bisschen. Ja, ein Nenner war, also das war damals mit mir und Kai angefangen, wir waren zu zweit. Das war 2016, glaube ich, war das. Das ist schon ganz, ganz lange her. Und dann waren Kai und ich damals auf dem Weg nach Subway und dann haben wir einfach so geredet, so weil irgendwie so ein neues Rollenspiel kam, glaube ich, gerade raus. Aber ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Und dann haben wir gesagt, oh, ist irgendwie voll doof. Ich habe da damals den Begriff so Brain AFK, läufst du einfach durch die Welt und du erfährst gar nicht, warum du etwas tust oder du findest es gar nicht selber heraus, wie bei Gothic damals so, ne? Und da kam so der erste Funken auf, ja, es ist eigentlich echt schade, dass es nicht mehr solche Spiele gibt, die wo wir als Spieler ernst genommen werden, dass wir selber die Welt entdecken müssen, dass wir selber nachdenken müssen, sage ich mal ganz doof gesagt. Und das war so der Grundgedanke, den wir da hatten. Und das haben wir mit Gothic verglichen.
Jetzt überlege ich natürlich als Spielhistoriker gerade sehr verzweifelt. 2016,
ich weiß es auch nicht mehr.
Da war ich aktiv als Redakteur, da erschien sowas wie Tyranny von Obsidian, aber das war eher ein gutes Spiel. Das kannst du nicht gemeint haben. Dark Souls 3 erschien, das ist aber zu weit weg.
Witcher erschien, glaube ich, auch 2015, oder? Witcher 3?
Witcher 3, oh, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig.
Aber es war aber ein gutes Spiel. Also das war es auf jeden Fall nicht, was wir meinen. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht auch ein anderes Spiel war, was gerade wieder in der Presse kam oder so. Also, ja.
Ich habe in der Zeit sowas gespielt wie The Age of Decadence. Das war schon so ein Independent-Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Da war das Ziel der Iron Tower Studios ein ähnliches wie eures tatsächlich. Die wollten so den Wert der Story und der Interaktion wieder so ein bisschen erhöhen. Die haben das auf eine andere Art dann gemacht als ihr. Also die hatten jetzt nicht so ein direktes Vorbild. Und was ja schon ein bisschen erstaunlich ist, ist, dass ihr eigentlich die Ersten wart, die auf Grundlage von Gothic, der Spielmechanik und auch des Figurenverhaltens, für das Gothic zumindest bis zum zweiten Teil ja auch berühmt wurde. Also die Reaktion darauf, wenn jemand einfach in so ein Haus reinstiefelt, wenn er was klaut, das anmotzt und so weiter. Es war ja schon verwunderlich, dass ihr die Ersten wart nach all den Jahren, die das als Inspiration genutzt haben, ne?
Ja, absolut. Also ich verstehe es auch nicht. Also ich finde es schön, dass du bist der Erste, der das mal so anspricht, weil das ist die Frage, die bei mir auch immer im Kopf ist, die ich mir damals ja auch schon gestellt habe, 2016. Warum gibt es nicht solche Spiele mehr wie Gothic? Weil nach Gothic 2, ich möchte es einfach mal so dreist sein und sagen, nach Gothic 2 Piranha Bytes hat sich ja auch in eine andere Richtung entwickelt. Das ist ja auch, ob es gut oder schlecht ist, das ist natürlich immer eine eigene Entscheidung oder es ist auch subjektiv, aber es ist einen anderen Weg, den sie gegangen sind. Aber diesen alten Weg, den jetzt Gothic 1 und Gothic 2 hatten, der wurde nie wieder aufgegriffen. Und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich habe Gothic so geliebt. Gothic war das allererste Spiel, was ich gespielt habe. Mein allererstes Rollenspiel war das so, was mir die Welt der Rollenspiele gezeigt hat. Und ich war so fasziniert. Und es gibt ja wieder immer sehr viele Spiele, die von Gothic inspiriert sind. Ich glaube ja, Witcher 3 war ja, oder Witcher allgemein, war ja, glaube ich, auch etwas, wo die Macher auch von Gothic inspiriert waren. Aber sie haben die Formel sehr stark umgeschrieben, sage ich mal so, durch die Blume, ne? Und wir fanden die Formel einfach geil.
Ja, CD Projekt Red hat eigentlich immer BioWare und die älteren Spiele als Vorbild genannt. Ah, okay. Also sowas wie Neverwinter Nights und Baldur's Gate natürlich. Und CD Projekt Red hat sich ja dann auch beim ersten Witcher, haben die ja die Aurora Engine komplett modifiziert für ihre Zwecke, sich daran orientiert. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht auch Einflüsse aus Gothic da zu spüren sind und dass das nicht auch relevant war, denn für alle, die jetzt nicht so ganz firm sind mit dieser Rollenspielgeschichte, Gothic 1 und 2, da befinden wir uns ja kurz nach der Jahrtausendwende in den Jahren 2001 und 2. Da habe ich auch gerade angefangen, als Redakteur zu arbeiten um diese Zeit. Und das waren auch zwei große Highlights, die ja innerhalb von 2 Jahren wirklich dann erschienen sind. Und es ist auch interessant zu sehen, dass international, also auf der einen Seite ist ja so dieser Blick, warum konnte das nicht andere deutsche Studios inspirieren? Auf der internationalen Seite muss man sagen, dass Gothic 2 dann tatsächlich Bethesda insofern inspiriert hat, als dass man dann in Oblivion, dass er jetzt gerade als Remaster erschienen ist und das 2006 im Original erschien, da konnte man dann schon beobachten, dass bestimmte Elemente des Figurenverhaltens zumindest ähnliche Reaktionen hervorriefen. Also da wurdest du auch aus dem Raum rausgeschmissen, aus dem Privatraum. Da hattest du, glaube ich, so 20, 30 Sekunden Zeit, wenn dich jemand grimmig angesprochen hat und dann bist du rausgeflogen. Also von daher gab es so indirekte Einflüsse, wo man aber nicht genau sagen kann, ja, ist das jetzt eher so, dass die den Standard übernehmen wollen oder dass das so ein Einfluss war. Bei euch ist es ja, wie gesagt, eine Hommage. Die geht ja sehr weit. Und ich hatte am Anfang, als ich die Vorberichte so ein bisschen gelesen habe, so die Befürchtung, dass es vielleicht zu stark inspiriert sein könnte. Dann kann sowas auch mal brechen. Aber als ich Drover dann spielte, war das eher eine charmante Hommage, weil er ja schon von der Kulisse, also von der Perspektive her, einen ganz anderen Weg geht. Also das ist isometrisch, das ist eher 2D und hat nicht dieses große Weltkonzept, ne?
Ja, das stimmt. Aber es war bei uns auch immer Thema zu sagen, hey, wir sind inspiriert von Gothic. Es ist auch ein Liebesbrief, finde ich persönlich, an Gothic. Aber wir wollen Gothic auch nicht nur kopieren. Also wir wollen auch unsere eigene Note da irgendwie finden oder wie identifizieren wir uns dahinter und wie können wir uns als Studio auch eine eigene Marke aufbauen, die jetzt nicht, hey, es ist ein Gothic-Klon ist. Und was ich ganz interessant finde, sage ich auch immer so ganz gerne, wir haben uns auch nie Gothic 2D genannt. Also wir wurden so genannt. Also wir hätten niemals diese Dreistheit besessen. Auch marketingtechnisch sind wir vielleicht nicht so smart. Aber zu sagen, wir sind Gothic 2D, wir wurden im Endeffekt so genannt von den ersten Leuten, die über uns geschrieben haben. Und das hat sich dann so ein bisschen übernommen. Aber wir selber hätten uns niemals oder würden uns auch niemals so nennen.
Ja, ich denke, ihr habt versucht, euch auch, was das Szenario angeht, zu distanzieren. Und das war eigentlich das Erste, was mich neugierig gemacht hat. Dass das Ganze so ein bisschen platziert worden ist mit keltischer Folklore und Co., mit einer Underwelt. Und das hat mich eigentlich neugierig gemacht. Es stellte sich beim Spielen heraus, dass das zwar der Aufmacher durchaus ist, also es geht auch darum, aber letztlich ist es eben eine Fantasy-Welt, die inspiriert ist und keine, wie soll ich sagen, keine mythologische Variante irgendeines alten Europas oder sowas, sondern es ist eine Fantasy, die halt Elemente hat aus dem Reich der Kelten. Wie kam es denn dazu?
Also wir haben lange überlegt, in welche Richtung wir gehen wollten. Wir sind alle große Mittelalter-Fans natürlich, aber dann denkt man natürlich, möchte man ein Mittelalterspiel machen. Und uns war es halt sehr wichtig, dass wir, muss ich mal ein bisschen ausholen, weil uns ist es sehr wichtig, dass wir wissen, worüber wir schreiben, sage ich mal. Also ich finde es zum Beispiel sehr problematisch, wenn ich jetzt kulturell ein Spiel entwickle, was über Südamerika handelt als weißer Mann. So, weil ich in der Kultur nicht drin bin, weil ich die Kultur nicht kenne und so weiter und so fort. Und deswegen war es uns halt wichtig, dass wir darüber schreiben, worüber wir uns auskennen. Natürlich kennen wir uns nicht mit Kelten aus, das ist ja ganz klar. Aber dann haben wir so ein bisschen geguckt, okay, Europa, was du ja auch meintest so ein bisschen, ist Europa geprägt. Und haben dann geguckt, okay, was sind so Inspirationen? Und da waren unsere Inspirationquellen eigentlich keltisch, germanisch und slawisch. Das waren so diese drei Inspirationsquellen, die wir dann genommen haben. Weil wir hatten zum Beispiel welche, einer bei uns aus dem Team kam so aus Polen in diese Richtung. Dann hatten wir bei uns ja immer noch eine versteckte Kultur drin. Das sind ja dann die Römer, sage ich mal, von denen das inspiriert worden ist, war. Und haben dann geguckt, okay, was passt zu uns Europäer und was können wir schreiben und womit kennen wir uns aus? Und dann haben wir geguckt, in Deutschland auch, so ein bisschen auch Biome, technisch und alles, was wir hier in Deutschland haben, zum Beispiel den Moor, den gibt es hier, die Aue, die gibt es hier bei Magdeburg in der Nähe, da waren wir ganz viel in Magdeburg in der Aue und haben ganz viele Fotos gemacht. Das ist im Endeffekt so das Holzfällerlager, wenn man da so rumläuft, das ist so von Magdeburg inspiriert. Dann gibt es die Lüneburger Heide, dann gibt es den Harz, den haben wir uns auch angeguckt, das ist zum Beispiel der Nadelwald, den man dort findet und haben halt geguckt, okay, was haben wir hier in Deutschland und wie können wir das in unserem Spiel reinbringen, weil das war uns eigentlich sehr wichtig, dass wir darüber schreiben, was wir erfahren haben, womit wir aufgewachsen sind, was so unsere Bezugspunkte waren. Und du hast es auch so schön gesagt, der keltische Layer ist so ein bisschen der Layer, der am Anfang so, ah, cool, ist keltisch, Anderswelten, aber dann relativ schnell ist das ja gar nicht mehr so Hauptthema Nummer eins, sage ich mal ein bisschen, ne?
Also für alle, die es jetzt nicht gespielt haben, im Einstieg folgt man 2 Druiden. eigentlich aus Neugier in so einen Wald. Dann öffnet sich da ein Portal und man landet in der Underwelt. Und die sieht halt angesichts der Monster, die da so rumlaufen und der Gefahren, die erinnert so ein bisschen an Gefängnis und nicht an das, was man sich so vielleicht darunter vorstellt, wenn man Marion Zimmer Bradley gelesen hat. Dann gibt es aber hinter dieser Pforte durchaus so etwas wie Magie und es gibt auch Apfelbäume und alle, die sich so ein bisschen mit den Kelten und König Artus beschäftigen, wissen ja, dass das auch ein starkes Symbol ist. Aber da erkundet man halt kein verwunschenes Avalon und auch kein glorreiches Numenor, das ja auch davon inspiriert ist. Mhm. Stattdessen geht es wirklich in einen recht düsteren Wald, sehr viele Braun und natürlich Grüntöne, klar, aber es wirkt alles sehr geerdet und durchaus vertraut. Und das ist interessant, dass du sagst, ihr habt euch beeinflussen lassen für das Artdesign, vielleicht für die Gestaltung auch von der lokalen Umgebung. Das kam mir auch so vor beim Spielen, dass so zwischen Sumpf und Wald, dass da so einige einheimische Töne zwitschern. Ja, und spätestens bei der Namenwahl merkt man das. Ja, ich habe natürlich, ich fange meist bei so Spielen mit dem Titel an, der mich interessiert. Und jetzt heißt euer Spiel ja Drova. Und das, was ich dazu gefunden habe, war, dass es im Ukrainischen Brennholz heißt. Hat das irgendeinen Grund?
Ach ja, es heißt so viel Namen, als Entwickler sich Namen rauszusuchen, ist immer so ein spannendes Thema. Man denkt immer so, die Leute machen nicht so viel Gedanken. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich lag einfach nachts im Bett und ich habe irgendwie einen Namen gesucht für eine Gottheit damals. Und dann habe ich einfach, wie damals hieß unsere Stadt Draheim, also es war einfach so ein Name, aber den konnten die Engländer nicht gut aussprechen. Und deswegen Drova, okay, passt schon irgendwie. Und da habe ich ganz fett hingeschrieben, Debug, also Platzhalter, bitte umbenennen später. Steht noch in meinem Dokument sogar so drin. Ja, und so wurde, und das Spiel heißt jetzt im Endeffekt so. Das waren die einzigen Gedanken, die dazu reinflossen.
Ach, siehst du, so solche Zufälle sind manchmal auch toll einfach.
Ja.
Weil dann auch was Neues entstehen kann. Für mich ist das trotzdem ein ganz netter Köder gewesen, denn ich habe mich im Laufe meiner Rezensionsgeschichte ab und zu mit Feuer und Holz beschäftigt, was Rollenspiele angeht, und habe sehr darauf geachtet, ob es Bezüge gibt im Kleinen, also ob Dinge aufeinander reagieren, jetzt nicht nur physikalisch, sondern eben auch emotional und logisch. Und von daher war Brennholz für mich ein ganz netter Aufmacher für meine Einleitung.
Aber ich muss ja wirklich sagen, wir hatten wirklich Glück, weil es kann ja auch irgendwas anderes heißen. Es war ja einfach von uns ein Fantasy-Name, den wir uns ausgedacht haben. Es könnte ja irgendetwas anderes auch heißen. Also wir hatten wirklich Glück.
Ja. Aber ihr habt gar nicht mehr geschaut, was es bedeutet, bevor ihr euch entschieden habt?
Ja, schon naiv, ja. Also ja, schon jetzt im Nachhinein macht man was anders. Wir haben daraus gelernt, aber das war schon ein bisschen naiv. Genauso mit Forsaken Kin beispielsweise. Das wird ja größtenteils immer bei jedem dritten YouTube-Kommentar findest du halt Forskin, dass es das heißt. Und denkt man halt auch so im Nachhinein, ja, hätte man eigentlich auch selber drauf kommen können. Ne? Und ja, das sind halt so Sachen, die lernt man halt einfach. Das war unser erstes Projekt. Wir waren Studenten, wir waren jung und naiv. Ja.
Andererseits habt ihr durchaus auch historische Bezüge drin. Denn man muss ja am Anfang Nemeton finden, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
Ja.
Dahin soll man ein Artefakt bringen, das ist quasi die Hauptquest. Und man weiß überhaupt nicht als Spieler, weil man erlebt da schon einen Kaltstart. Man landet in diesem Avalon, das sieht gar nicht aus wie so eine Wunderwelt, sondern ist recht bedrohlich. Im Wald ist es gefährlich, kaum weicht man ein paar Meter vom Pfad ab, wird man vielleicht schon gefressen oder niedergeknüppelt und man weiß nicht genau, was los ist. Einzig und allein dieses Nemeton, das ist das ganz große Ziel. Und das habt ihr euch natürlich schon bewusst ausgesucht, weil innerhalb der keltischen Welt ist das natürlich ein Begriff. Der hat auch etwas zu tun tatsächlich mit der Geschichte hierzulande. Da gibt es eine Verbindung ins Rheinland. Denn der Cäsar, der Gaius Julius, der erwähnte den Stamm der Nemeter als einen Teil der Invasoren, die mit dem germanischen Heerführer Ariovist nach Gallien einfielen. Das ist jetzt so ein bisschen meine historische Freak-Geschichte. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und Nemeton als solches ist natürlich auch noch ein Begriff für einen heiligen Hain. Das war schon etwas, wo ihr aktiv recherchiert habt, ne?
Ja, also das haben wir auch. Wir haben uns wirklich auch sehr viel damit beschäftigt, auch gerade, was du gerade meintest. Wir waren auch zum Beispiel beim Glauberg und haben uns bei Frankfurt in der Nähe, haben uns das angeschaut. Wir haben uns auch sehr viel mit der Mythologie beschäftigt, was ja auch dann in die nordische Richtung auch so ein bisschen hineingeht. Deswegen war es für uns auch immer sehr so der Akt, wie können wir die, also die, es ist ja auch das Problem, was sind die Kelten? Die Kelten, das fängt ja in Irland, sage ich mal, an und hört in der Türkei auf, so wenn man so die damals historischen, das ist ja ein Begriff, der ein bisschen übertrieben ist, ne? Und das war für uns immer so ein bisschen problematisch, wie differenzieren wir diesen Begriff? Gehen wir mehr in diese nordische Richtung? Gehen wir zum Beispiel mehr in die englische oder schottische Richtung? Oder wie wollen wir es genau machen? Und da haben wir viel recherchiert und im Endeffekt geht Nemeton ist halt der Begriff, was ja auch das so ein bisschen darstellen soll. Das ist ja so dieses, was diese Fraktion auch da vorhat, dieses so Nemeton aufzubauen. Es ist ja nicht Nemeton da, sondern der Wunschgedanke nach Nemeton ist ja in der Fraktion da. Wir wollen halt Nemeton aufbauen und deswegen dachten wir, das passt auch so ganz gut so von dieser, den mythologischen Aspekt halt rein, was sie da errichten wollen.
Mhm. Ich finde das auch gut, dass ihr mit den Begrifflichkeiten so ein bisschen spielt, dass ihr Dinge vermischt und dass ihr das auch für die Tonalität so einsetzt, denn genauso wie Drova jetzt gar nichts zu tun hat mit den Kelten, haben auch einige Namen, die ihr gewählt habt, überhaupt nichts damit zu tun. Also für alle, die es nicht gespielt haben, da heißen Leute auch Boris, Babsi, Eumel und Mottek. Ich musste ja wirklich schmunzeln, als ich das gespielt habe. Es gibt zwar auch welche, die heißen Owain oder Kilian, das sind ja eher schon Namen, die man zumindest mit den Inselkelten verbindet, so ein bisschen, oder auch mit Sage und Mythologie. Aber auch da habt ihr quasi Mut zur freien Durchmischung gehabt, ne?
Ja, das war so ein bisschen, was ich meine. Wir hatten so diese drei Inspirationsquellen. Das ist ja auch das Slawische, zum Beispiel Mottek. Das ist ja so dieses Polnische, das, der Hammer heißt das ja, soweit ich das weiß. Und haben so in die polnische, also nicht polnische Richtung, slawische Richtung so ein bisschen sind wir halt gegangen mit den Namen. Dann in die gälische Richtung, die du auch gerade meintest, aber auch in die deutsche Richtung. Also von den Germanen, was ich so ein bisschen meinte. Und das waren so unsere drei Inspirationsquellen, was Namen zum Beispiel angeht.
Und das ist auch, das sorgt dafür, dass dieses Spiel dann auch eine gewisse Eigenständigkeit hat. Ich mag es zwar, wenn bestimmte Welten, Videospiele historisch inspiriert sind. Das ist ja auch ein Boom für sich, also eine ganz eigenständige Bewegung, ja, wo man versucht und dann jetzt in Anführungsstrichen möglichst authentisch zu sein mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und das kann eben auch so ein Spiel in gewisser Art erdrücken, wenn man einmal damit anfängt zu sagen, ja, wir wollten da möglichst etwas abbilden, was es eventuell so gegeben hat oder was ein Teil einer mythologischen Sage war. Na, dann ist man ein bisschen eingeschränkter auch, ne?
Das waren wir aber auch. Also erstmal hatten wir auch ein bisschen Angst, dass das negativ ankommt an Leuten, die sich historisch mit der Thematik sehr auseinandergesetzt haben. Und was ich ja meine, der keltische, der Begriff oder was das genau bedeutet, ist halt, das kannst du unterschiedlich interpretieren, weil es sind ja nicht sowas wie die Deutschen, es gibt ja nicht die Kelten, es sind ja ganz viele Stämme gewesen, die einfach, wo man dann gesagt hat, das sind einfach alles Kelten. Das ist ja eigentlich erstmal sehr schwer, das zu differenzieren, was bedeutet das überhaupt? Und da hatten wir auch ein bisschen Angst, dass wir da so ein bisschen reinkommen, wenn das Spiel rauskommt, dass Leute sich darüber beschweren. Deswegen war es uns wichtig, dass wir inspiriert sind, aber nicht wie Kingdom Comes wollen wir irgendwas darstellen, historisch genau oder irgendwas in diese Richtung, sondern es ist eine Inspiration. Ich glaube, das haben wir gut hinbekommen, was du auch gerade meinst, dass Leute nicht sagen, oh Gott, das ist aber falsch, das stimmt aber nicht ganz so richtig, oder sondern einfach sagen, okay, es ist einfach inspiriert, das merkt man. Aber wir hatten auf der anderen Seite auch sehr viele Limitierungen durch die Wahl der Antike beispielsweise, weil ich fand das Thema Antike immer super spannend und ich finde, es gibt sehr wenig Spiele in der Antike, obwohl das eigentlich eine super tolle Zeit ist. Und wenn es Spiele gibt, sind es meistens halt dann über Römer oder über Griechen, aber die andere Seite gibt es nur noch, es gibt natürlich welche, aber nicht so viele. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, aber wir hatten zum Beispiel aus technologischer Sicht Probleme, manchmal Sachen darzustellen, vor allem unser Art Department, weil die waren natürlich nicht technologisch so weit entwickelt wie im Mittelalter, sage ich mal ganz doof. Und da hatten wir schon manchmal Limitierungen. Und das sieht man zum Beispiel auch im Crafting-System bei uns drin, dass wir gesagt haben, Waffen zu schmieden ist etwas unglaublich Kompliziertes, so aus Stahl wirklich richtig krasse Waffen zu schmieden. Und das kann nicht jeder lernen. Und deswegen haben wir uns da entschieden, dass wir gesagt haben, du als Spieler bist nicht dazu fähig, Waffen zu schmieden, weil das einfach nicht so viele kennen. Und bei uns im Spiel kennt das nur eine Person, das ist die Chunaik, das ist die in Nemeton und das ist die Meisterin so ein bisschen. Und nur die kann Waffen schmieden, sage ich mal. Und nicht jeder Schmied kann das beispielsweise. Und das hat uns so ein bisschen limitiert, wo wir dann beim Crafting-System merken, okay, das ist ein bisschen unlogisch. Und noch andere Punkte waren so mit der Technik dabei. Also das haben wir schon gespürt. Das hat sich das Artipatten auch sehr drüber beschwert.
Ja, auf jeden Fall seid ihr dann mit dem Schmieden, dass es was Besonderes ist und dass so ein Schwert auch eine Kostbarkeit ist, seid ihr wieder nah dran am historischen Kern, denn die Kelten hatten da wirklich Hightech, was das Langschwert, die Sparta angeht, und davon haben sich die Römer dann auch nicht nur inspirieren lassen, sondern die haben da quasi die Technologie importiert und da waren sie wirklich sehr fortschrittlich. Das, was du gesagt hast, das gilt natürlich auch für Slawen und Germanen. Auch das sind so Sammelbegriffe, die viel mehr meinen, als wir denken. Und auch, dass selbst Sprache, Kultur, Handwerk, Hinterlassenschaften, selbst die können unter diesen dreien, die du genannt hast, waren die relativ flexibel auch verhandelbar. Sprich, genauso wie Cäsar gar nicht ganz genau wusste, ob er da jetzt manchmal auf Germanen traf oder Kelten oder Gallier oder wer jetzt mit wem da irgendwie verbündet war. Genauso haben auch Historiker und Kulturwissenschaftler manchmal so, also das sind gar keine Schablonen, die sie ansetzen. Die Germanen, die Kelten. Die sprachliche Gemeinsamkeit gab es zwar immer auch, aber dann gab es so viele lokale Unterschiedlichkeiten und das wird ja auch ein kleines bisschen in eurem Spiel deutlich. Da gibt es zumindest zwei große Fraktionen. Wie kamt ihr denn auf die?
Also wir hatten im Endeffekt die Idee, dass wir uns ja vorgestellt hatten, man kommt ja nach Drowa in dieses wunderbare Land, wo Honig in den Flüssen fließt oder wie man das nennt. Und dann wollten wir natürlich am Anfang ein super groundedes Game haben. Also ähnlich auch wie bei Gothic war es uns halt wichtig, dass du am Anfang aufs Maul bekommst, so ganz doof gesagt. Also es ist nicht die Welt, die du gedacht hast, und damit wollten wir ein bisschen mit den Erwartungen spielen. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir unseren Planeten jetzt so betrachten, weil es ist ja vergleichbar auch natürlich alles, es gibt ja bei uns auch zwei Enden, und das eine Ende ist ja so ein bisschen die Message von unserem Spiel, und wenn man das rausgefunden hat, dann erfährt man auch, was unsere Message ist. Und ich mag es persönlich nicht in Spielen, wenn du die Message so in your face bekommst, sage ich ganz doof gesagt, sondern dass man sie irgendwie selber herausfinden muss, was überhaupt die Entwickler vielleicht damit sagen wollten. Und bei uns war so die Thematik halt da, auch mit unserem Planeten, dass es halt zwei Wege gibt. Es gibt bestimmt mehrere, aber dass das so ein bisschen die Fraktion darstellen. Und der eine Weg ist quasi, dass wir sagen, hey, wir müssen das verändern, was wir gerade haben. Also wir müssen die Erde zu dem wieder machen, dass sie war, dass wir hier leben können, dass wir mit allen zusammenleben können. Das ist so der Nemeton-Weg. Und der Ruinenlager-Weg ist quasi der Weg, der sagt, hey, wir haben daraus gelernt, lass uns das woanders besser machen, ganz doof gesagt. Ne? Sie haben gesagt, hey, wir haben jetzt ganz viel Wissen ereignet, wir haben hier das nicht geschafft, und jetzt wollen wir halt einen neuen Versuch starten und wollen das mitnehmen, was wir haben, mit dem Wissen, und wollen dort einen Neuanfang machen. Und das sind so diese zwei Prämissen, wie wir uns vorgestellt haben, was man in dieser Welt, wie man darauf reagieren kann, sage ich mal. Und das haben wir ja dann so eingebaut.
Das ist euch auch gut gelungen. Und so eine Klarheit hat manchmal auch den Vorteil, dass man als Spieler eben recht früh einerseits ins Grübeln kommt, weil es mehrere Möglichkeiten gibt. Andererseits sorgt das aber auch dafür, dass es nicht so durch diffus wird. Also wenn man das Spiel startet und nach Westen geht, dann kommt man erstmal in dieses Holzfällerlager, das du schon erwähnt hast. Das ist noch so eine Art kleines Zentrum. Da lernt man die Spielmechanik kennen, wie man kämpft, wie man was erntet. Es gibt erste Quests und auch erste Überraschungen. Und dann hat man von da aus im Grunde die Möglichkeit, die beiden politischen Fraktionen kennenzulernen, wenn man denn die Wege einschlägt. Man muss es aber auch gar nicht. Also es ist gar nicht so offensichtlich, dass es die beiden Wege gibt in dieser Situation, sondern die Welt wirkt auch wie eine offene. Wie kamt ihr auf die Idee, das Level-Design so auszurichten, dass es dann im Grunde, wenn man irgendwo runterspringt von so einem Felsen oder in so ein Tal hinab, dass es dann keinen Weg mehr zurück gibt, dass man quasi nicht nochmal zurück hochklettern kann.
Genau, also wir wollten, im Endeffekt, das ist so eine Sache, wo man auch immer ein bisschen zurückgehen muss, dass wir damals das Projekt ja mit Kai und ich haben angefangen, wir waren in der Uni, wir haben nebenbei uns einen Bachelor gemacht und dann haben wir unsere Vision-Demo rausgebracht, das war unsere allererste Demo, womit wir auch einen Publisher gefunden haben, ganz früher zurückgegriffen, und darauf aufbauend haben wir, also es ist alles, was ganz wichtig ist, dazu verstehen, vom Studentensein hat es angefangen, bis zur Selbstständigkeit, bis zum Release. Und das war halt nie von vornherein, war die Vision so hundertprozentig klar, was wollen wir überhaupt machen. Und die Vision war immer so ein bisschen, wir sind von Gothic inspiriert, so ein Spiel, wo du selber Explorationen, was wichtig ist, wo du gutes Progression-System hast, ein cooles Kampfsystem hast und wo du dich einer Fraktion anschließen musst. Das war so ein bisschen fix. Aber was bei uns so ein bisschen dann im Nachteil war am Ende, dass wir gemerkt haben, und das kann jeder Game Designer weiß, dass man das halt anders macht, dass man natürlich, wenn man Metroidvania-Elemente hat oder verschiedene Level-Design-Sachen, zum Beispiel im Dark Souls-Spiel, wo man Abkürzungen gehen kann, welche Mechaniken gibt es, um Abkürzungen gehen zu können, dass man die von vornherein weiß, um das Level-Design so darauf aufzubauen. Hm. Und wir hatten das Problem, dass wir es nicht wussten, weil wir haben es erst so ein bisschen immer nach und nach, so, oh ja, wäre cool, wenn man jetzt irgendwie hier lang gehen könnte, oh, wir brauchen irgendwas, um Abkürzungen zu gehen. Da sind wir auf Runterspringen gekommen, beispielsweise so. Und das ist alles so ein bisschen dynamisch reingekommen und das war so unser Hauptproblem auch, was wir hatten, dass wir nicht von vornherein mit dem Level-Design damit geplant hatten und die Levels dementsprechend aufgebaut haben. Deswegen brauchten wir irgendwie manchmal so Abkürzungen, die du runterspringen kannst. Und wir haben es deswegen auch gemacht, wegen dem Level-Design, weil wir dann einfach eine Abkürzung haben wollten. Und dann hatten wir auch die DL, kannst du wieder hochkommen, aber dann hatten wir das Problem mit den Gegnern, wie ist das mit dem Aggro-System, verlierst du dann die Aggro, behältst du die Aggro? Und es hatte im Endeffekt dann so viel Seiteneffekte und es ist einfach viel leichter zu sagen, hey, du springst runter, du bist unten, Thema durch.
Und, ja, und es hat auch einen Vorteil für die Spannung tatsächlich. Also es klang vielleicht negativer, als es gemeint war, denn so entsteht schon das Gefühl eines horizontalen Metroidvanias so ein bisschen, aber eines, bei dem du eben nicht durch jede Tür wieder zurück kannst. Und deswegen hat man sich hier, oder so ging es mir zumindest, als ich das dann begriffen hatte, habe ich mir natürlich zweimal überlegt, wenn ich irgendwo mal runtergesprungen bin und nicht einfach umdrehen konnte und jetzt durch dieses gefährliche neue Gebiet erstmal wandern musste und mir einen Rückweg ja scouten musste, habe ich mir beim nächsten Mal natürlich überlegt, mache ich das? Aber gleichzeitig hatte man so natürlich das Gefühl, dass es eben ungewisser ist und spannender. Und für euch als Spieldesigner ist das natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn er dann hier runterspringt, dann erwartet ihn hier nämlich auch A, B und C, bevor er einfach zurückgehen kann. Und so kann man natürlich Ereignisse einbauen, die so ein bisschen im positiven Sinne verpflichtend sind, weil sie was triggern können.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und ich finde auch so allgemein die Mechanik, dass du einseitige Hindernisse hast, auch ziemlich cool. Was ich aber sehr stark an Drova kritisiere oder was mir persönlich auch, wo ich sagen müsste, dass unsere größte Schwäche auch so ein bisschen ist im Level-Design, ist halt einfach diese Verwinklung der Map, dass du da nicht irgendwo hoch kannst. Kann ich da hoch? Das Tileset denke ich irgendwie, okay, das ist doch nur so ein kleiner Berg, warum kann ich da nicht rüberhüpfen? So, wir hatten mit diesen ganzen Höhenebenen, also das Höhenebene 1 und Höhenebene 0 hatten wir wirklich damals sehr, sehr viele Probleme, weil das erst später reinkam. Das würden wir zum Beispiel jetzt beim nächsten Projekt, gehen wir da von vornherein auf, dass wir halt wahrscheinlich auf 3D also 3D-Logik, nicht 3D-Spiel. Und dadurch ist es halt viel, viel leichter, sowas halt zu machen. Aber das ist auch etwas, was ich als positiv sehe, wie du es gerade meinst. Es waren für coole Encounter waren das da, aber ich glaube, all in all, ja.
Das, was an Gothic erinnert, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, ist eben, dass du, wenn du ein fremdes Zelt betrittst oder private Bereiche, dass du wirklich scharf zurechtgewiesen wirst hier, dass die Besitzer auch meist umgehend die Waffen zücken. Da gab es zwar ein, zwei Inkonsequenzen und so weiter, wie das nun mal so ist, wenn man sich mit so einem eher komplexen Figurenverhalten beschäftigt. Aber was ich auch richtig gut fand, war tatsächlich, dass ihr nicht nur an dieser Oberfläche eine Gothic-Mechanik wiederbelebt in dem Sinne, sondern dass ihr euch anscheinend auch Gedanken gemacht habt im Kleinen, zum Beispiel, wenn man mit diesem Schwert trainiert, ganz am Anfang im Tutorial schon, und dann einfach zu früh aufhört, bekommt man auch einen Anschiss. Mir haben diese Kleinigkeiten gefallen. Da habt ihr euch schon länger Gedanken gemacht, ne, wie ihr so Reaktionen erzeugen könnt, die den Spieler auch so ein bisschen ja verblüffen oder die ihn einfach auch super unterhalten.
Ja, absolut. Also das war für mich das Wichtigste. Also wirklich, ich erinnere mich damals, das ist auch genau das Gleiche, kannst du auch im Holzfällerlager machen, weil das ist genau so eine Anspielung an Gothic, dass du ja, wir haben auch extra von Gothic 2 die Anspielung, den ersten Hof, den du da bekommst, und da findest du ja die Bauernklamotten bekommst. Das ist ja im Endeffekt genau so, unsere Idee baut darauf ja sehr stark auf, außer dass die Quests halt anders sind. Aber die Mechanik ist die gleiche. Du kriegst halt am Ende eine Rüstung und kannst dann in die Welt gehen, was ich, by the way, auch ein super Game Design finde, von Gothic 2 gemacht. Und dort haben wir halt auch eingebaut, wenn du die Rüstung klaust und dann damit rumläufst, dann greift er dich halt an. So, dann sagt er so, ey, du hast meine Klamotten an. Oder du kannst sie zum Beispiel, wir sind noch eine Nummer weiter gegangen, du kannst sie zum Beispiel klauen. Ich darf ja spoilern, ne? Also hier, genau. Du kannst sie ja zum Beispiel klauen. Und dann kannst du alle Quests machen und hast die Rüstung nicht ausgerüstet und sprichst mit ihm. Und dann sagt er, hey, sorry, meine Rüstung wurde geklaut, tut mir voll leid. Und dann kannst du sagen, hey, ist in Ordnung. Oder dann kannst du sagen, ey, das ist voll assi von dir. Du hast mir eine Rüstung versprochen, was soll das, ne? Und er so, ey, ich habe noch ein paar Groschen, dann gib mir wenigstens das Geld. Und dann kannst du noch Geld von ihm abknüpfen. Das, sowas halt, das finde ich super cool, dass du durch deine Konsequenz, weil du weißt, dass ich sie ja geklaut habe, kannst du ihn nochmal, sage ich mal, abzocken. Und das sind so Kleinigkeiten, was für mich halt Gothic ausgemacht hat, also aber auch Drova ausmacht, wirklich diese Kleinigkeiten. Und deswegen war es uns halt extrem wichtig und es war auch sehr ambitioniert von uns, dass wir uns am Anfang gesagt haben, wir wollen wirklich jedem NPC bei uns in der Welt einen Namen geben und eine Geschichte geben. Also wirklich jeder NPC hat bei uns eine Geschichte, hat einen Dialog. Natürlich haben wir jetzt auch so Guard-Wachen, so die aufpassen müssen, sage ich mal. Aber das sind, glaube ich, noch nicht mal 5% der NPCs, die wir haben. Und wirklich jeder NPC hat eine Mini-Quest oder ist involviert in Quest. Und das war uns extrem wichtig. Und das hat für mich auch Gothic irgendwie ausgemacht.
Und euer Diego heißt Genghis.
Ich glaube, Diego ist eher Asmus.
Asmus, okay, ja. Auf jeden Fall erkennt man gewisse Archetypen, sage ich mal, in eurem Spiel wieder, die einem auch in anderen Spielen so ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Und klar, Gothic ist jetzt natürlich schon eine Zeit her, ne? Mhm. Und nach dem Desaster von Gothic 3 hat das jetzt auch nicht mehr so lange nachgehalten, muss man dazu sagen. Das ist natürlich aus spielhistorischer Sicht sehr schade, dass das nicht der Auftakt gewesen ist für, sag ich mal, ja, für einen gewissen Boom auch vielleicht an Rollenspielen aus heimischer Entwicklung, wenn man jetzt mal nach Polen schaut oder gerade auch nach Frankreich, da bemerkt man, dass Abenteuer auf diesem Niveau wesentlich etablierter sind. Also ich brauche gar nicht vom Witcher anfangen. Der beruht natürlich auf eben einer prominenten Lizenz, die man auch erstmal dahin bringen muss. Mhm. Aber hierzulande gab es wirklich eine lange, lange Lücke. Und deswegen, du hast erwähnt, dass ihr euch so 2016 gefragt habt, hey, schade, könnte man sowas nicht mal machen? Das ist auf jeden Fall der richtige kreative Impuls gewesen. Und ihr habt dann eben auch im Rahmen eurer Möglichkeiten, das darf man ja auch wirklich nicht vergessen, dieses Drover ist ja für mich zumindest jetzt so ein bisschen aus dem Nichts gekommen und ich habe viel weniger erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe schon vermutet, dass das ein solides Spiel wird, das sich so ein bisschen daran orientiert, was Gothic gemacht hat, eben in 2D. Aber das ist dann über die, sage ich mal, die einfache Inspiration hinaus so ein Abenteuer ist, dem man diese Hingabe an Kleinigkeiten anmerkt. Das ist auch für Rollenspieler wichtig. Das ist auch etwas, was ich viele Jahre vermisst habe. Da geht es auch um so Kleinigkeiten wie, jemand sagt dir, du darfst eine gewisse Anzahl an Zutaten nehmen, um daraus was zu machen oder herzustellen. Und wenn man dann vor der Kiste steht und in seiner Gier einfach alles nimmt, merkt er sich das auch in Drover. Das hat mich auch gefreut. Es ist auch so ein bisschen, manche Spiele haben so die Mentalität, diese Gier, dieses Anhäufen, dieses Sammeln, das steckt ja auch in uns. Spätestens seit Diablo wurde das ja auch so ein bisschen kultiviert. Du willst immer mehr Beute, immer weiter, du willst aufrüsten. Einige wenige Spiele, dazu gehört eben auch dieses The Age of Decadence, aber natürlich auch andere, sind wieder ein bisschen zurückgegangen, dahin zu sagen, wir achten mal auf Kleinigkeiten. Deine Aktion in der Welt, die hat eben nicht nur die Konsequenz, dass du in allem reicher, stärker, größer wirst, sondern du bekommst eben auch mal so ein Feedback, hey, das war jetzt vielleicht nicht so cool. Und das hat mir auch gut gefallen, Andrew.
Ja, danke schön. Also es freut mich wirklich, also es sind natürlich besondere Worte, die du jetzt gerade sagst, weil es ist genau das, was wir wollten halt, was auch unser Ziel war. Und das natürlich so zu hören, dass das so, dass wir es geschafft haben, das ist das schönste Kompliment. Natürlich soll das Spiel Spaß machen und viele Leute sagen, dass es Spaß macht, aber wenn man so ein bisschen detailliert geht und wirklich das mal so hört, weil genau das war wirklich genau das, was wir halt auch vermisst haben und was uns wichtig war. Und das ist natürlich schön zu hören.
Und dazu gehören eben auch so Sachen am Rande, am Wegesrand. Also, dass man hier das Gefühl hat, wenn man auf den normalen Pfaden, die quasi ausgeschildert sind oder die man erkennen kann, wenn man da unterwegs ist, passiert einem nicht so viel wie in der Wildnis. Die Wildnis ist wirklich gefährlich. Da bekommst du auf die Omme, du wirst halt niedergeknüppelt oder verfolgt oder die ersten Monster, denen du begegnest, vor denen entwickelst du dann auch Respekt, weil die nicht nur böse fauchen und jaulen, sondern dir wirklich wehtun und dich platt machen. Gleichzeitig wird aber der Mut belohnt, in diese Wildnis zu gehen, weil du abseits der Wege auch Dinge finden kannst. Also da gibt's so Situationen, du kannst eine Leiche finden oder du kannst Ausrüstung finden. Und wenn ich diese Ausrüstung dann an mich nehme, ist es auch nicht einfach so, ich habe jetzt fette Beute, die ist 20 Gold wert oder ich habe ein neues Schwert, sondern da steckt dann auch eine kleine Quest dahinter. Das hat mir natürlich als Rollenspieler auch gefallen, dass ihr euch darum bemüht habt, auch die Dinge so ein bisschen zu vernetzen.
Ja, das war uns auch sehr wichtig. Ich glaube aber so der Seiteneffekt, der dadurch entstanden ist, wo man auch über die Kritik von Drover auch ein bisschen spricht, ist halt einfach, dass wir eine gewisse Tiefe nicht erreicht haben mit Drover. Also ich persönlich jetzt so, das ist natürlich jedem anders überlassen, aber das war uns halt sehr wichtig und wir haben auch im Laufe der Entwicklung halt gemerkt, dass das unglaublich viel Zeit kostet, dass das natürlich Ressourcen kostet. Und was mir bei Drover in dem Kontext so ein bisschen gefehlt hat, ist manchmal halt auch die Tiefe bei Charakteren oder die Tiefe von einer wirklichen Quest, wo ich denke, so, boah, what the fuck. Ich nehme als Beispiel, ist wirklich jetzt sehr hochgegriffen, so, da würden wir auch nicht hinkommen, aber wäre so Witcher, die Baron-Quest-Reihe, wo man dann danach erstmal atmen muss, so was ist gerade denn hier passiert. Ich hatte das Gefühl, sowas, Ansätze hatte Drover halt nicht so stark dafür halt, ne?
Ja, das stimmt schon. Jetzt muss man natürlich darauf achten, in welchem Kontext man da unterwegs ist. Mir ist es auch schon so ergangen, dass die Zusammenhänge der Welt und von ihren handelnden Figuren und auch ihrer Geschichte werden nicht so ganz greifbar. Das ist auch nicht immer schlecht, wenn es so ein bisschen fragmentiert ist. Das ist ja auch die Erzählweise von From Software. Ihr seid da schon viel direkter in dem Sinne, weil ihr von Anfang an ja schon mit diesem Avalon, Nimeton, mit den beiden Fraktionen, das ist alles schon viel greifbarer, zumal man mit den Leuten ja auch sprechen kann über ihre Motive und die auch kennenlernt. Das heißt, es gibt auch von Anfang an eine gewisse moralische Klarheit, wenn man so möchte. Oder man hat im Ruinenlager eben andere Leute aktiv, die eher ihren Spaß haben, die sich ja amüsieren, die aber dafür auch alles ausbeuten. Und letztlich nicht an die Zeit danach denken. Was ich aber auch gut fand, ist, dass es durchaus moralische Graustufen gibt. Also es ist nicht so, obwohl du zwar eingangs gesagt hast, ihr als Studio, ihr hattet schon, wenn man jetzt auf das Finale blickt, so eine Vorstellung von dem, was euch entgegenkommt. Aber als Spieler ist es nicht so, dass der Zeigefinger da ganz erhoben ist. Denn auch in Nimeton, also bei den Leuten, die vielleicht, sage ich mal, perspektivisch das sinnvollere vorhaben mit der Natur oder so, auch da gibt es eben so Abgründe. Und gleichzeitig kannst du eben im Ruinenlager, wo die Leute eher alles ausbeuten, auch tolle Quests erleben. Also die Saufgeschichte zum Beispiel, die man da erleben kann im Dschungel, die ist auch einfach richtig gut gemacht. Also die war auch von der Regie her gut. Also, dass man immer so das Gefühl hatte, mein Gott, wenn ich mit ihm jetzt noch was trinke und noch weitergehe, dann endet das gleich ganz, ganz übel. Also, von daher würde ich sagen, so auf dem Niveau der Quests und der Vielfalt der Quests ist das richtig gut. Was die Durchdringung der Welt, des Mythos, der Geschichte, wenn du das meinst, diese Zusammenhänge, ja, okay, da kann man drüber streiten, aber das war auch gar nicht so. Also das war gar nicht so der größte Kritikpunkt für mich. Der war eher tatsächlich eine Kleinigkeit. Das war nämlich im Grunde, ihr habt ja eine Art Diebstahlsystem.
Ah, dass der Diebstahl-Layer kommt jetzt.
Ja, genau. Das heißt, alles, was markiert ist, als privat markiert ist, gilt dann auch als gestohlen und so weiter. Nur kann man halt dadurch, dass ihr einen Tag- und Nachtzyklus habt, kann man halt nachts an die Marktstände gehen und konnte komplett alles plündern, ne?
Ja, finde ich persönlich interessant. Also ich sehe es genauso wie du. Aber ich finde es interessant, weil ich habe das Gefühl, die meisten Spiele geht das irgendwie so. Oder ich möchte es jetzt nicht irgendwie jetzt so verteidigen oder sowas. Aber ich sehe das ja auch so. Aber ich war so überrascht, wie viel Feedback wir dafür so bekommen haben, wo ich mir dachte so, also ich nehme mal so Gothic als Beispiel. Ich glaube, Gothic war der Diebstahl-Layer einfach so der. Ich erinnere mich noch, als ich in Kurines war, ich habe gepennt nachts und da bin ich erstmal durch alle Häuser durchgegangen und hatte dann 5000 Gold oder so am Ende. Ja, ich verstehe die Kritik 100%. Ich war nur so überrascht, wie viel wir da bekommen haben. So, dass,
obwohl, das freut mich wieder, dass die Leute tatsächlich da so eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Es ist ja so,
ja, find ich auch
in, cool. In so einem Spiel, wenn du halt einmal das Fass aufmachst, dass es Diebstahl gibt,
ja, genau.
dann vergleichen die Leute natürlich erstmal das System mit all dem, was sie kennen bis dahin. Und da gibt's jetzt auch gar nicht so viel Gutes, ehrlich gesagt, aber selbst in Oblivion, das ja jetzt als Remaster zurückgekehrt ist, ist es ja so, dass Dinge sofort markiert werden, wenn sie Privatbesitz sind und dann brauchst du, wenn du sie stiehlst, und das kannst du in Oblivion auch machen, du kannst auch in die Häuser rein, aber da musst du eben erstmal das Schloss knacken, da musst du darauf achten, dass da niemand aufwacht und dich anschwärzt oder dass da keine Wache gibt, und wenn du das dann alles eingesackt hast, ist es Hehlerware und du musst einen Kontakt haben zu einem Hehler. Den hast du wiederum nur, wenn du in der Diebesgilde schon so ein, zwei Ränge aufgestiegen bist, glaube ich. Hier ist es halt so, das ist deswegen ein ganz kleiner Dämpfer, weil Drover dir ja schon sagt, dass gewisse Dinge wertvoll sind und dass du dafür was riskieren musst. Und dann bekommst du halt die Sachen an dem Marktstand, einfach wenn du nachts da lang gehst, so quasi umsonst und kannst das einsacken. Aber das ist bei mir als Spielekritiker auch immer so, es kommt drauf an, wie relevant das hier ist innerhalb der Klasse. Und du kannst ja in Drover in dem Sinne keine Klassen wählen. Du kannst relativ frei spielen und es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, in dem Sinne ein Dieb zu sein oder sowas. Also von daher wird es da noch ein bisschen abgedämpft. Du kannst ja auch nicht schleichen. Obwohl, da hätte ich auch noch eine Frage. Man kann in die Hocke gehen. Da gibt es die Bewegung. Aber da kannst du, und ich dachte, okay, vielleicht entwickelt man irgendwann eine Fähigkeit, die dir irgendwas gibt, aber du kannst aus der Hocke heraus gar nichts machen, ne?
Ja, also es ist halt so, ein Rollenspiel ist ja, man schlüpft in eine Rolle, in die man sonst privat oder so nicht hineinkommen kann. Und ich kann keine tiefe Hocke. Und das zermürbt mich schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren schon. Und deswegen habe ich mir
gedacht, du kannst keine tiefe Hocke.
Ich kann keine tiefe Hocke. Genau, also dieses typische Russenhocke oder wie man es nennt, oder? Okay. Und deswegen dachte ich mir, dadurch, dass ich ein eigenes Rollenspiel mache, will ich da wenigstens die Hocke machen können. Und nur deswegen gibt es sie.
Das gibt es doch nicht.
Total bescheuert.
Also so, das ist wirklich. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich dachte, ihr kamt bestimmt an eure Grenzen, an euer Limit. Ihr hattet vielleicht sowas vor wie eine Schleichmechanik, aber das ging dann nicht mehr ganz rein und deswegen musst es draußen bleiben. Okay.
Aber es gibt bei uns eine Schleich, du kannst ja gehen und gehen ist bei uns eigentlich Schleichen. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel schläft, dann kannst du halt einbrechen, so ähnlich wie bei Gothic halt auch. Dann kannst du, wenn er liegt im Bett, wenn du da reingehst, dann wacht er auf, sagst du, hey, geh raus, ist auch bei Drova so. Und wenn du halt schleichst, dann, also gehst, dann würde er nicht aufwachen und du kannst dann die Kisten looten und alles.
Ja, das stimmt.
Aber ich gehe da voll mit, auch die Punkte, die du da meintest, also das ist auch etwas, was wir ganz, 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 ganz weit oben steht, das bei uns fürs nächste Projekt, dass wir da, wenn wir wieder es erlauben, dass du was klauen kannst, dass wir da mehr Fokus drauf setzen und irgendwie schleichen oder irgendwie eine Mechanik dafür noch einbauen.
Ja, man muss natürlich aufpassen, wenn man so ein Spiel einschätzt, dass man die Erwartungen nicht zu hoch schraubt. Denn man muss schon auch darauf achten, was will dieses Spiel? Und diese Karriere des Diebes oder des Assassinen, die gibt's eben nicht in Drova. Von daher wird das Ganze auch ein bisschen abgeschwächt in der Kritik und wird auch dadurch positiv kompensiert, dass ihr diese sehr gute Lupenfunktion habt. Also dieses Untersuchen von Dingen, sodass man etwas Getarntes oder Verstecktes entdecken kann. Also die Lupe habe ich, am Anfang dachte ich, hey, wohin soll das führen? Das ist doch kein Adventure. Aber dann fand ich die Lupe immer besser im Laufe des Spiels, weil sie auch für so eine gewisse Entschleunigung und Achtsamkeit sorgt. Weil wenn ich als Spieler weiß, dass ich eine Lupe habe, dann will ich sie natürlich einsetzen und dann cruise ich nicht so wie durch andere Actionrollen spiele und hau alles weg, was hier natürlich ohnehin ein bisschen schwieriger ist, weil die Feinde recht stark sind in bestimmten Gebieten. Aber dieses Lupensymbol war auch eine gute Idee. Ist das relativ früh ins Spiel reingekommen?
Ja, das war eine unserer allerersten Ideen, die wir hatten, weil wir haben ja damals mit 2D angefangen und wir kamen auf diese Lupen-Idee, sag ich mal, weil wir das Problem hatten, wenn ich einen Baum platziere, dann sehe ich ja nichts mehr. So, weil ein Baum ist ja sehr groß und der ganze Screen ist ja gefühlt dann schon voll, wenn ein Baum da so placed. Und dann haben wir uns gedacht, okay, viele Spiele machen das ja so, dass du da hinterher laufen kannst und dann fadet das so aus und dann kann man halt hinter dem Baum gucken. Und dann haben wir gesagt, das ist aber ein bisschen schade, weil dann sehe ich ja den Gegner erst, wenn ich gegen ihn kämpfe und nicht davor. Und deswegen hatten wir die Idee, damals hatten wir es nur für Maus und Tastatur nur geplant, dass du mit der Maus einfach so, ja, ist dein Auge im Endeffekt. Dort, wo du hinguckst, dort fadet das quasi aus. Und das war so die Idee, dass die Bäume quasi so wegfaden, dort, wo die Maus ist. Und dann war der nächste Punkt, ist auch voll cool, wenn man da Objekte auch so mit hat. So, genau. Und so kamen wir denn dahin. Und ich glaube dann 2 Jahre später oder so, das war glaube ich 2021, wo wir es gemacht haben, da hat jemand gesagt, ja, es ist irgendwie wie bei Witcher 3, die Hexersinne. Ich so, hä? Habe ich noch nie so verglichen, aber irgendwie stimmt es. Und dann haben wir irgendwie, ja, haben wir indirekt, waren wir davon aber nicht inspiriert, aber irgendwie ist es dann diese gleiche Logik war es dann ja wie bei Witcher, wo du was untersuchen kannst, du kannst genau gucken, oh, was sind das? Sind da Spuren oder so? Und das haben wir dann auch dann noch so erweitert, dass du zum Beispiel auch Fußspuren aufdecken kannst, wo sonst keine sind beispielsweise.
Ja, das war eine gute Idee, das zu machen, denn das sorgte eben auch für so einen Rätselflair genau. In der Erkundung, in der Wildnis. Und ihr geht bei diesem Prinzip eben ja tatsächlich einen kleinen Schritt weiter noch als The Witcher, in dem das alles, wenn man schon drauf achten muss, was man da macht. Das sind keine No-Brainer. Und diese Rätselhaftigkeit wird auch dadurch verstärkt, dass man ab und zu in der Wildnis auf Monumente trifft. Da ist offensichtlich, dass da irgendeine Interaktion möglich ist, aber man weiß es überhaupt noch nicht. Es gibt ja auch Hinweise auf Gottheiten und auf Opferungen. Da ist man ja wieder so ein bisschen bei den Kelten, aber man weiß nicht, was man machen muss und was man vielleicht in diesem Brunnen werfen muss, damit was passiert. Das hat mir auch richtig gut gefallen, dass ihr ganz bewusst den Spieler auch erstmal so im Dunkeln tappen lasst, ne?
Weil das macht für uns auch die Exploration halt auch aus, so, ne? Dass du einem anfängst, oh, was ist das? Ich markiere mir das mal irgendwie auf die Karte. Und dieses, ich markiere mir das irgendwann mal auf die Karte und komme dann wieder. Das ist für mich das, was ich meine. dass du selber nachdenken musst, dass wir selber uns Notizen machen und nicht, dass unser Questmarker sagt, hey, das ist gerade noch nicht interessant, okay, dann skippe ich es einfach, ist mir egal. Und irgendwann sagt der Questmarker, ich muss dorthin. Und ja, das war, ich glaube ich auch, das ist so der Keypoint, warum Leute unser Spiel loben, wegen Exploration halt, dass man da viel entdecken kann oder auch dann natürlich auch belohnt wird, wenn du da, wenn ich jetzt aber weiß, was ich da reintun muss, dann kriege ich aber auch was Geiles, dass ich denke, boah, das war cool.
Ja, das ist genau dieser Effekt, der eigentlich so offensichtlich ist und wo ich mich auch gewundert habe, dass nicht viel mehr Spiele darauf setzen. Ich habe im Kontext, Drover erschien ja im Oktober 2024, ne? Und ich habe in dieser Zeit ungefähr auch Dragon Age The Veilguard gespielt und war tatsächlich komplett gelangweilt und entsetzt, was aus BioWare da geworden ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das ist im direkten Vergleich, der jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht fair ist, weil kleines Studio aus Magdeburg von Studenten gegründet, die irgendwie was mit Gothic machen wollen in 2D, auf der anderen Seite eine hohe Produktionsqualität, ein viel größeres Team halt, das jetzt noch BioWare heißt und natürlich auch auf einem gewissen Fundament aufbauen kann. Aber da habe ich gemerkt, wie egal das sein kann, wenn der Spaß, wenn die Spannung einfach viel, viel höher ist in diesem kleinen Bereich, in diesem kleinen Abenteuer. Also Dragon Age The Veilguard habe ich auf Spielvertiefung sehr schlecht. Ich habe ja kein Wertungssystem, aber ich habe gesagt, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat. Und als ich dann Drover gespielt habe, habe ich auch gemerkt, warum Studios auf diesem hohen Niveau scheinbar die Wurzeln der Faszination dieses Genres manchmal vergessen zu haben scheinen. Denn das sind ja jetzt keine, wie soll ich sagen, das sind ja keine Zaubertricks, sondern es ist einfach nur eine Sehnsucht nach einer Welt, die eben ein bisschen rätselhafter und interaktiver ist.
Ja, also ich kann nicht genauso unterschreiben. Ich würde es mir auch wünschen, dass die großen Studios das wieder machen. Also ich würde mich als Kunde sehr, sehr darüber freuen. Zum Beispiel bin ich ja persönlich ein großer Fan von Larian Studios, was die für Spiele da, Divinity ist ja einer meiner Lieblingsspiele auch, die ich gespielt habe, Ocean's Sin 2. Und da ist genau dieser Faktor halt für mich halt drin, den du gerade auch so beschreibst, warum ich dieses Spiel so gut finde.
Ist interessant, dass das für euch ein Vorbild ist, denn die fingen ja auch mal klein an. Die haben einen wirklich schwierigen Weg hinter sich mit Divinity. Das hat ja ganz unterschiedliche Entwicklungsprozesse hinter sich, auch unterschiedliche Qualitäten, die jetzt tatsächlich gekrönt worden ist mit Baldur's Gate 3, das sich eben auch um solche Dinge bemüht, um sowas wieder zurückzubringen, so ein bisschen natürlich auf einem ganz anderen Niveau eben und mit einer ganz anderen Lizenz, die auch manchmal so, also die nicht nur ein Segen ist, da muss man dann auch einige Dinge berücksichtigen, weil da gibt's sehr viele Leute, die Regeln in- und auswendig kennen, damit musste Larian auch kämpfen. Ich habe das jetzt deshalb erwähnt, weil ja für Just 2D jetzt die Frage ist, wohin führt der Weg? Jetzt war das aus der Perspektive der Kritiker, denke ich, der Rezensenten, war das ein sehr erfolgreiches Spiel. Drover hat, und ich hoffe natürlich auch, dass es euch so ein, vielleicht finanzielles Fundament gibt, dass ihr darauf jetzt was aufbauen könnt. Und jetzt sind die nächsten Schritte halt, die sind wirklich entscheidend. Das hat sich ja bei einigen anderen Studios auch gezeigt, die dieses eine erfolgreiche Spiel haben oder vielleicht sogar zwei oder Spiele, die eben von den Kritikern gefeiert werden, aber dann gelingt es, dann ist es unheimlich schwierig in dieser Branche aktuell bei all den Spielen den zweiten Step zu machen, ne, und sich zu etablieren.
Also bei uns war es immer so ein Punkt, wir haben im Laufe von Drover haben wir eigentlich schon 6 Releases rausgebracht, weil wir haben damals ja die Vision-Demo rausgebracht, haben wir sie genannt, das war unsere allererste Version, das war 2021, wo wir gezeigt haben, guck mal, das ist unsere Idee, habt ihr darauf überhaupt Bock? Dann haben wir 3 Arena-Season rausgebracht, wo wir gesagt haben, komm, wir wollen unser Kampfsystem improven, wir veröffentlichen eine Arena-Season und ihr könnt testen, wie das Kampfsystem ist, das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir Playable Versions rausgebracht, also wir haben sehr viele Releases durchgemacht, um zu erkennen, was mögen die Leute an unserem Spiel und was mögen sie nicht. Und das Gleiche haben wir jetzt wieder gemacht, weil wir hatten ja released im Oktober und wir haben ja 3 große Patches in 5 Monaten nachgezogen. Der erste Patch war reiner Community-Patch, da haben wir Fast Travel eingebaut für die Leute, da haben wir verschiedene Features eingebaut, einfach was Leute sich gewünscht haben aus der Community. Dann haben wir im zweiten Patch haben wir den Insane-Schwierigkeitsgrad eingebaut. Und den dritten haben wir halt einen riesen Boss noch eingebaut, neue Dungeons, neuen Loot, neue Zauber. Und warum wir das gemacht haben überhaupt, na klar, weil wir Drover verbessern wollten, aber wir wollten auch gucken, verstehen wir das, was die Community kritisiert hat an Drover, sage ich mal ganz doof, oder was sie gestört hat. Und das haben wir gemacht, um genau sowas rauszufinden, damit wir uns vorbereiten können, was soll das nächste Projekt genau irgendwie sein, was wünschen sich diese Leute und was wollen wir halt auch. Und meiner Meinung nach ist das sehr, sehr schwer und wir haben auch davor Respekt. Aber ich persönlich denke, dass man das hinbekommt, wenn man mit der Community zusammenarbeitet, wenn man die Community versteht, wenn man versteht, wo soll das Spiel hingehen, was ist genau das Gute an dem Spiel und was ist nicht so das Gute an dem Spiel. Oder was möchte ich persönlich gerne drin haben, aber das wünschen sich gar nicht die Leute. Also diese ganzen Parameter. Und wenn man die vernünftig versteht, denke ich, dass wir es schaffen können oder auch schaffen werden hoffentlich. Aber das ist das, worauf wir sehr, sehr, sehr stark achten und auch eigentlich auch im Laufe des nächsten Projektes, was jetzt 3 Jahre geplant ist, dass wir da halt auch vernünftige Community, wir hatten zum Beispiel halt auch für Drova, muss ich auch sagen, wir hatten 3 Closed Betas zum Beispiel in unserer Community drin, wo die Community exzessiv Drova getestet hat. Sonst hätten wir das niemals geschafft. Und die haben uns so viel Feedback dagelassen. Wir haben so viel noch geändert mit denen. Wir haben so viel mit der Community zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt, dass man wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet, auch eng zusammenarbeitet, die Zeit also sich auch nimmt. Und dann, glaube ich, ist das Produkt am Ende auch genau für diese Zielgruppe gedacht, so ganz doof gesagt.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Produktionsweg von Larian. Ne? Die haben damit auch sehr gute Erfahrungen gesammelt. Je komplexer dein Spiel ist, ganz einfach, was die Variablen angeht, die eben gut oder schlecht sein können, oder desto hilfreicher ist es natürlich, wenn valide Zahl an Leuten, die dazu Feedback gibt. Das ist natürlich toll. Andererseits, sage ich mal, ist auch ganz wichtig, dass so ein, wenn man so einen Erfolg hatte und auch für sich weiß, was einem auf dem Weg der Entwicklung Spaß gemacht hat und woran man sich eigentlich orientiert hat, dass man das nicht so aus den, dass man das dabei nicht aus den Augen verliert und dass das Echo der Community nicht zu stark wird. Das ist jetzt in eurem Fall noch kein Problem, glaube ich, weil wir jetzt hier über ein Spiel sprechen, das eben in einer Nische erfolgreich ist.
Genau, ja.
In dieser Nische ist das so, dass alle so einen gemeinsamen Nenner haben, ähnlich wie wir beide jetzt vielleicht und die Spieler da draußen, die sich nach genau solchen Sachen sehnen. Man muss darauf achten, dass man das halt nicht aus den Augen verliert und plötzlich die Leute mit der Zielgruppe so ein bisschen gleichsetzt oder dass die Zielgruppe zu wichtig wird.
Da gehe ich voll, also wirklich schön gesagt von dir, das ist genau so ein Punkt, worüber ich mir auch sehr viel Gedanken mache. Was wir selber auch gerade spüren, ist halt, dass wir wirklich, das Feedback ist sehr einheitlich. Also wir kriegen jetzt nicht irgendwie, wo man denkt, oh Gott, was ist das denn? Sondern es ist wirklich von, wir lesen ja wirklich alles durch. Wir antworten ja auch. Wir waren ja auch beispielsweise, haben wir auch einen 500-Stunden-Stream gemacht zum Release hin. Und da haben wir auch mit der Community zusammengearbeitet. Da waren wir 500 Stunden im Büro live und haben den ganzen Release quasi mit der Community zusammengeteilt. Das war super crazy. Und was mir da halt auch immer wieder aufgefallen ist, bis heute auch, was du meinst, dass wir wirklich eigentlich nur das ähnliche Feedback kriegen. Also wir kriegen nicht so, wo man sagt, es gibt diese Partei und die streiten sich, was du gerade so ein bisschen auch meintest, so, ne? Oder auf wen willst du jetzt hören, so, weil wir einfach eine Nische noch sind. In der Nische ist so eine Zielgruppe geführt und die haben wir gerade so ein bisschen erreicht und wir hatten Glück, dass sie auch groß genug ist, diese Zielgruppe, diese Nische für uns, weil kann auch eine Nische sein, davon können wir nicht leben. Und das kann eine Gefahr werden, wenn man da so ein bisschen die Kontrolle verliert oder wenn das zu groß auch wird, ne? Und da muss man dann gucken.
Im Grunde das gesunde Maß in der Mitte. Solange man in dieser Nische deckungsgleich ist und mit seiner Vision, mit seiner kreativen Vision und auch mit, und wenn dann auch noch die Kritiken gut ausfallen, so wie bei euch, dann ist das ein kleiner Schatz, so. Es gibt halt einige Beispiele aus der Videospielgeschichte, wo nach solchen kleinen Erfolgen eben auch durch nicht so fruchtbare Kooperation mit Publishern, und da sind wir wieder bei Piranha Bytes, denn dass das nichts geworden ist langfristig, hat auch einerseits viel damit zu tun, wie sie selber ihr Team gemanagt haben, als sie dann ein bisschen größer wird, und wie sie mit Publishern und auf welche Publisher sie dann letztlich vertraut haben und was die mit dem Produkt machen wollten. Und der größte Fehler, der passieren kann, ist, wenn man aus so einem kleinen Schatz durch die falsche Beratung plötzlich was ganz Großes machen will. Deswegen würde ich empfehlen, ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie Klischee, aber ein organisches Wachstum auch im kreativen Bereich. Man nimmt das, was man kann, ne, und versucht dann den nächsten kleinen Schritt von da.
Hundertprozentig, also da sind wir, also das sehe ich genauso wie du, das auch ähnlich wie ich mir immer ein Spiel gewünscht habe, was wieder bei Gothic ist, sage ich jedes Mal wieder, ich verstehe das nicht, warum Leute, wenn sie einmal Erfolg haben, sofort 100 Leute einstellen müssen und müssen sofort, warum muss man immer weiter, warum muss man sagen, wenn ich Indie bin, ist mein nächstes Ziel Double A und dann ist mein Triple A mein großes Ziel, warum ist dein Ziel nicht Indie zu bleiben, ganz doof gesagt jetzt, ne?
Ja, und genau das ist es.
Ja, und das sehe ich genauso, also wir sind zum Beispiel auch, wir wir hatten jetzt, kann ich so sagen, für uns war es ein finanzieller Erfolg. Wir haben unser nächstes Projekt, das geht 3 Jahre, das haben wir jetzt schon finanziert. Das ist absoluter Luxus, also damit hätten wir niemals gerechnet. Aber wir sind auch nicht die Leute, die sich jetzt, also ich kriege genauso viel Gehalt, sage ich mal, wie ich da als bekommen habe, als wir Drover entwickelt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen will, oh, ich verdiene das Vierfache oder so. Weil das ist uns auch gar nicht wichtig. Das ist uns, keiner von uns im Team ist das wichtig. Und genauso ist es uns halt auch wichtig, dass wir kreativ arbeiten können. Und das kannst du halt nicht mehr, wenn du sagst, okay, wir wachsen jetzt auf 15 Leute. Wir hätten das Potenzial, theoretisch wachsen zu können. Weil wir haben auch einen Publisher zum Beispiel hinter uns, das ist ja Deck 13, mit denen wir auch wieder zusammenarbeiten werden. Und wenn wir das wollen, würde Deck 13 uns bestimmt supporten da drin auch. Aber das ist auch gar nicht das, was wir wollen. Wir haben jetzt Drover geschaffen und wir sind super stolz darauf. Wir sehen Kritikpunkte daran, die Community hat uns Kritikpunkte gegeben. Und jetzt denken wir, hey, lass uns darauf aufbauen und lass uns einfach das noch smoother machen, noch cooler machen. Und lass uns da ein neues Spiel erschaffen, was noch ein Tuck für uns besser ist oder was einfach, weil die Entwicklung davon hat uns einfach auch so begeistert, es hat uns so viel Spaß gemacht, mit den Menschen zu reden und es ist einfach eine Leidenschaft, die wir alle bei uns im Team haben und wir haben auch gar nicht so das Ziel, unbedingt jetzt zu wachsen und was du auch meinst mit organisch wachsen, also ich glaube schon, ist es irgendwie mal cool, vielleicht mal ein Projekt mit 15 Leuten zu machen oder mit 20 oder mit 30, aber lass uns erstmal jetzt gucken, ob wir das nochmal so hinkriegen, so einen Titel rauszuhauen, das ist ja erstmal ein Glück, Kunst, was weiß ich, wie man es nennt, aber ein zweites Mal das hinzukriegen, dann haben wir es bewiesen, sage ich mal so doof. Und lass uns das doch erstmal beweisen, dass wir es können, so in der Richtung.
Ja, und das ist deshalb auch ein Schatz, weil das so eine Art für alle Beteiligten, sowohl für die Spielenden, für die Kritiker, als natürlich auch für euch Entwickler, ist es ja jetzt positiv ausgegangen. Alle denken, das ist eine Bereicherung für die Welt der Rollenspiele. Und ich habe mich auch richtig gefreut, dass ihr da an Dinge anknüpft, die vergessen schienen. Und die scheinbar, obwohl sie eben in Anführungsstrichen kein Hexenwerk brauchen in Form einer potenten Engine, in Form von 20 Leuten, die da irgendwas im Hintergrund entwickeln, sondern einfach von kreativen Ideen. Deswegen ist das ein Schatz. Der zweite Schritt ist deshalb schwerer für alle, weil man dann eben schon eine etablierte Community hat, die etwas verbindet mit dem Studio und dem Vorgänger. Und dann hast du immer dieses in Anführungsstrichen Problem, dass das damit verglichen wird. Und das ging zum Beispiel bei Gothic 2, das ja ein Jahr später kam, war das ein kompletter Erfolg. Das ging ja auch deshalb so schnell, weil eigentlich das ist ein Teil der Entwicklungsgeschichte, weil er viel früher schon was kommen sollte und so weiter. Jedenfalls blieb man sich da auch treu. Und die Community war zufrieden, die Rezensenten waren zufrieden. Ihr macht ja jetzt auch kein Drover 2 in dem Sinne, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ihr nutzt das Fundament, um ein ähnliches Rollenspiel zu entwickeln, aber in anderer Welt, oder?
Das wissen wir noch nicht. Es kann Drover 2 werden, es kann neue Welt werden. Das ist genauso, wenn ich wissen, aber das ist das, was du so meintest. Mhm. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, wir werden die Drover Engine, nenne ich sie jetzt einfach mal Anführungszeichen, habe ich gerade gemacht, hat man noch nicht gesehen, ja. Werden wir nehmen und werden das halt verfeinern. Ich nehme mal ein Beispiel, wir nehmen das Comet-System und gucken, okay, ich persönlich finde das Comet-System eigentlich so ganz cool als Baseline, was es gerade ist, aber es ist noch ein bisschen clunky, sage ich mal so ein bisschen. Und jetzt ist so die Frage, okay, wie kriegen wir diese Clunkiness raus, aber es bleibt die gleiche Basis, sage ich mal so ein bisschen. Und da wird das nächste Projekt mit entstehen.
Ja, da ist auch wichtig, dass ihr, das werdet ihr aber auch nicht machen, dass ihr nicht in Richtung Hack and Slay geht.
Nein, nein.
Richtung Tempo. Ich habe das an ein oder zwei Stellen mal so mitbekommen damals, dass Leute sagten, ah, ist ja viel zu langsam und so weiter. Ja, da entsteht kein Flow eines Diablo natürlich. Du musst dich schon taktisch positionieren. Es gibt ein Hin und Her mit Attacke und Ausweichen und Abwehr. Aber ich fand das eigentlich gut. Jetzt kann man darüber streiten, ob man das technisch nicht noch flüssiger gestalten kann. Aber ich würde bei dieser situativen Spannung im Kampf durchaus bleiben. Also
ja, da bleiben wir auch. Also was mir aufgefallen ist, ich habe zum Beispiel fast alle Videos gesehen, die irgendjemand gemacht hat zu Drover. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Ringmenü manchmal nicht so oft benutzt wurde. Oder zum Beispiel, dass Leute, die mit Controller spielen, dass sie ihre Fähigkeiten zum Beispiel ins Nirvana geschossen haben, weil die Steuerung irgendwie ein bisschen komisch war oder so. Ich rede, glaube ich, eher von solchen Sachen, dass nicht der Kampf so schneller oder besser wird, sondern dass ich mich besser mit dem Charakter so verbunden fühle, sodass ich die Steuerung ein bisschen mehr habe. So, das meine ich so mit dem Flow.
Ja, ich denke auch, dass das Feintuning natürlich relevant ist und wichtig ist. Dafür, dass es euer erstes Spiel war, war es aus meiner Perspektive überraschend flüssig. In dem Sinne, ich habe es jetzt natürlich auf PlayStation 5 gespielt, ich meine damit nicht die Bildrate, da gab es noch einige Probleme ab und zu. Also das sind so rein technische Sachen, da denke ich, werdet ihr von eurer Erfahrung profitieren, die ihr jetzt gesammelt habt. Und wenn ihr noch gar nicht sicher seid, Drova, Drova 2, komplett neuer Name. Hier ist es natürlich jetzt so, dass Drova 2 gar nicht so unclever wäre, weil man natürlich was damit verbindet. Jetzt ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr Lust habt und Ideen habt, dann in dieser Welt nochmal was zu machen oder das Ganze zu ergänzen. Das müsst ihr natürlich wissen. Aber aus der Sicht der Zielgruppe oder der Fans ist Drova 2 natürlich sofort so ein Signal wie Gothic 2. Das ist positiv.
Ja, stimmt. Ja, habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, stimmt, du hast recht.
Das ist noch positiv konnotiert und man denkt, okay, mir hat der Vorgänger schon Spaß gemacht. Wenn die da jetzt noch Dinge reinpacken, die vorher nicht drin waren und das Ganze feintunen, habe ich da auf jeden Fall wieder Bock drauf. Da kann man, glaube ich, relativ sicher sein, dass sich das besser rumspricht und dass die Leute da erneut abtauchen wollen. Also von daher wäre das gar nicht so verkehrt. Zweiter Teil.
Ja, stimmt schon, ja. Gehe ich auch mit. Also auf jeden Fall hat Drova auch das Potenzial für einen zweiten Teil, muss man ja auch sagen. Das Ende, hast du es durchgespielt? Mhm. Genau, das Ende hat ja dafür so Potenzial, dass man sagen kann, okay, es gibt einen zweiten Teil. Es war auch von uns auch so geplant, dass wir uns diesen Raum, also wir wollten das halt so als Möglichkeit haben, dass wir das machen können. Und das war uns, weil wir haben auch schon ein bisschen weiter gedacht damals so im Worldbuilding, so einen Schritt weiter, jetzt noch nicht so konkret, aber wo soll das hingehen? Welche Spuren führen dahin? Also das Potenzial ist da für Drova 2. Ob wir es tun, ob wir es nicht tun, müssen wir intern entscheiden, was du auch meinst, ob die Leute noch Bock haben, weil ich kann mir vorstellen, wir saßen jetzt seit 2021 wirklich hauptberuflich daran geführt, also ab 2022 im Mai. Eigentlich haben wir das ganze Projekt in 3 Jahren entwickelt, glaube ich, 2,5 Jahre waren das. Und davor war halt studentenmäßig einfach so. Aber trotzdem ist man vom Kopf halt schon seit 5 Jahren jetzt im Drova-Universum drin. Da weiß ich gar nicht, ob da die Lust überhaupt noch da ist, nochmal da, oder ob man jetzt was völlig anderes machen möchte. Das müssen wir gucken.
Das darf man auch nicht unterschätzen. Das wissen viele nicht, die jetzt im Grunde so Fan einer Serie sind oder die nur auf Seiten der Spieler unterwegs sind, dass es ja, dass man da auch so einen Lagerkoller kriegen kann, wenn man sich immer nur einem Thema widmet. Das ist allen so gegangen. Guerilla Games zum Beispiel, die konnten Killzone nicht mehr sehen irgendwann. Ja. Naughty Dog hatte einfach auch genug von Uncharted. Und irgendwann ist man da ausgebrannt. Jetzt sind das natürlich Serien und Reihen. From Software ist ja diesen Weg gegangen, nachdem Demon's Souls so ein Geheimtipp war. Und ich würde sagen, Drova ist auch noch ein Geheimtipp. Haben sie mit Dark Souls einen neuen Namen gewählt, sind dem Prinzip treu geblieben, haben aber eine neue Fantasy-Welt gemacht, die in denselben, sag ich mal, Horizonten unterwegs ist, aber die schon eben was eigenes Neues war. Es gab nicht mehr dieses Moralsystem, es gab ein komplett eigene Story drumherum. Das eine hatte mit dem anderen erzählerisch nichts zu tun, aber ästhetisch war es dasselbe, im Grunde. Das wäre natürlich auch denkbar, dass man diesen Weg geht und sagt, man macht eben nicht Drova 2, sondern das nächste, was man macht, ist, weiß ich nicht, so gut bin ich im Ukrainischen nicht, aber das war auch gar nicht eure Inspiration.
Aber ja, aber genau das wäre, diese 2 Möglichkeiten haben wir eigentlich nur. Oder wir machen was komplett Neues, ein Rennspiel oder so. Diese 3 Möglichkeiten.
Nee, bitte kein Rennspiel. Das dürft ihr nicht machen.
Das ist Verschwendung von unserer, weil wir sind, das ist ja auch bei uns so ganz spannend. So manchmal rede ich auch so mit Kai, wenn wir noch so abends nach Hause gehen oder so, das, warum wir auch ein Rollenspiel so gewählt haben fürs erste Spiel, weil es war auch so, es ist, also wirklich von allen Spielen, die man wählen kann, ist, glaube ich, Rollenspiel einer der brutalsten Sachen, die man machen kann. Es ist ja auch ein Grund, warum es im Indie-Bereich wirklich kaum Open-World-Rollenspiele gibt halt auch, ne?
Es ist das anspruchsvollste tatsächlich, aber es ist für mich nach all den Jahren immer auch noch das faszinierendste Genre. Ja. Damit fing alles an mit Wizardry und Co. Wo man damals noch dachte, da wird eine Welt simuliert. Im wahrsten Sinne, da lächelt man natürlich heute drüber, wenn man das spielt. Aber da steckt auch schon ein Körnchen Wahrheit drin, weil man da eben das komplette Abenteuer erleben kann. Jetzt ist Drova im Gegensatz zu Demon's Souls, habt ihr eben kein Drova Souls gemacht, sondern einfach nur ein Drova. Da wird es mit dem Namen dann ein bisschen schwieriger, wenn man daran anknüpfen möchte.
Ja, stimmt.
Aber das ist ja jetzt auch alles, wie gesagt, es freut mich, dass ihr anscheinend nicht nur eben diesen Erfolg hattet bei euren Fans und bei den Kritikern, sondern dass es auch finanziell was gebracht hat. Und dass ihr offensichtlich zufrieden seid mit der Zusammenarbeit mit Deck 13 als Publisher und dass ihr jetzt schon einen guten Plan habt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wollt ihr in 3 Jahren mit eurem neuen Projekt ungefähr rauskommen.
Genau, ja. Also bei uns auch so der Punkt, dass, also wir haben das so intern gesagt, wir haben so 3 Jahre so einen Zeitraum, den wir jetzt realistisch betrachten und reicht auch dann. Also 3 Jahre so an einem Projekt zu arbeiten. Also wir haben das so gesagt, hey, wir leben nur noch so x viel Jahre, davon arbeiten wir nur noch y viel Jahre. Und dann haben wir gesagt, wie viele Spiele wollen wir in der Zeit dann noch so machen, wenn so Best Case betrachtet. Und dachten wir, 3 Jahre ist eine realistische Zeit, einfach auch einen gewissen Scope zu erreichen. Und wir wollen ja auch dann zu 8 bleiben und wir sind alle schon sehr eingespielt bei uns im Team. Und ja, wir haben alle auch gerade super viel Bock, weil wir freuen uns auch mit dem Drover-Patches jetzt alles durch zu sein, das abschließen zu können. Und das fühlt sich auch echt, also wir haben auch wirklich den Luxus, glaube ich, was auch nicht viele Spielentwickler haben, dass wir so zurückgucken können auf Drover. Und wir hatten ja wirklich noch 5 Monate, haben wir noch nachgepatcht, wie verrückt, was die Community wollte und so weiter. Dass wir wirklich sagen können, jo, das ist, also wir wollen da noch nicht mehr machen, so, wir sind fertig so, ne? Also das ist, dass man so wirklich, sag ich mal, 99,9% stolz zurückguckt und sagt, jo, das Projekt ist fertig. Ich glaube, das können die wenigsten sagen. Und das ist echt ein Luxus, den wir auch wertschätzen, dass wir das sagen können.
Ich denke, ihr habt da eine sehr vernünftige, geerdete Perspektive auf diesen Erfolg und auf Drover. Und falls es tatsächlich noch jemand nicht gespielt hat und nicht neugierig geworden ist, also da gibt's ja so knapp 35 bis 50 Stunden, habe ich so geschätzt, damals Rollenspiel mit wirklich hoher Sogwirkung in einer keltisch angehauchten Fantasy-Welt. Da wird eben nicht esoterisch geschwafelt, da gibt's kein Merlin Gandalf oder sowas. Da wird Tacheles geredet und da werden ordentlich Abreibungen verteilt, aber es ist eben auch kein reines Kampfabenteuer. Das ist nichts für Leute, die so den Diablo-Flow und das Aufleveln suchen, sondern das ist wirklich was für Abenteurer, die abseits des Weges auch überrascht werden wollen, die so ein bisschen rätseln wollen, die grübeln wollen. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass diese Pixelkulisse, die mir ehrlich gesagt auch ein bisschen über ist, weil auf Steam alles in Pixeln gefühlt designt wird, dass mir die mit der Zeit richtig gut gefallen hat. Vielleicht liegt's daran, dass ihr eben diese natürlichen Töne drin habt, Braun- und Grüntöne, dass das Ganze so ein bisschen sumpfig-waldig ist, gleichzeitig aber auch monumental in den Ruinen. Also das sieht richtig nett aus und hat eben durch dieses Labyrinthische noch dieses Metroidvania-Flair so ein bisschen. Also man kann da durchaus auch mal in eine Sackgasse geraten und böse überrascht werden. Man kann in Höhlen aber auch was finden und auch eine Abkürzung freischalten in dem Sinne. Also von daher kann ich euch Drover nur empfehlen. Und erschienen ist Drover auch tatsächlich auf allen Systemen. Also nicht nur auf der PS5, auf der ich es besprochen habe, sondern auch auf dem PC, der Xbox und der Switch. Ich denke, trotz der Tatsache, dass euer Spiel längst veröffentlicht ist, habt ihr damit immer noch so ein bisschen zu tun, ne?
Also schon deutlich weniger, aber so ganz kleine, also Support immer noch meistens so auf Discord. Bugs kriegen wir kaum noch rein, eigentlich irgendwie Probleme. Eigentlich ist es eher so, man redet, Feedback, ausarbeiten, das kostet doch noch schon ordentlich Zeit, weil man möchte auch jeden irgendwie den Respekt auch geben, weil ich finde das immer super lieb, wenn Leute auf Discord kommen und schreiben dir eine Nachricht und finde ich das ist das Schönste, was man, der Mensch nimmt sich halt Zeit, um auf dein Spiel sozusagen zu reagieren und da wollen wir halt immer so ein bisschen persönlich drauf reagieren, was du meinst. Momentan haben wir noch nicht so eine große Zielgruppe, da geht das halt noch.
Und ihr plant jetzt auf dem Weg zu eurem neuen Projekt, so ungefähr in 3 Jahren, keine Erweiterung oder große Inhaltsupdates für Drover?
Nein, also wir haben das damals halt überlegt. Ich bin so die DLC-Politik. Wir haben uns halt entschieden, wir haben ja wirklich drei, das sind halt theoretisch sind das schon DLCs-Niveau, manche Sachen von denen. Wenn man alle drei zusammennimmt, auf jeden Fall wäre das ein DLC-Niveau. Und ich finde diese Abzocke da irgendwie nochmal für 4,99 € oder 5 Euro noch was dazu bekommen, uns war es wichtiger, der Community zu zeigen, hey, komm, wir hören auf euch, wir wissen, was ihr wollt, wir geben euch das. Dabei Drover so jetzt ein für uns perfektes Spiel ist. Und deswegen haben wir die 5 Monate da noch reinkommittet und haben gesagt, wir wollen keine DLC oder irgendwas so machen. Und es hätte auch nicht gepasst, so künstlich noch was aufzublähen, dass man irgendwie ein Portal findet, da kann man durchgehen und ist in einer anderen Welt irgendwie und hat da nochmal so eine Questreihe. Drover ist für sich von Anfang bis zum Ende so geplant gewesen, so geschlossen und wir wollen es auch nicht aufbrechen, um irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen oder so.
Ja, und ich habe das am Ende auch tatsächlich nicht erwartet. Ich finde es auch gut, wenn so ein Abenteuer mal abgeschlossen ist. Genau. Ich bin jetzt persönlich kein Freund von DLC-Reihen. Ich spiele auch kaum welche, ehrlich gesagt. Selbst zu den Spielen nicht, die ich wirklich ausgezeichnet finde. Also muss schon was ganz Großartiges passieren, dass ich noch mal, wenn ich wirklich das Finale erlebt habe, dass ich noch mal ein DLC anschmeiße. Also von daher finde ich gut, dass ihr euch jetzt auf so eine vernünftige Art dann auch fokussiert auf euer neues Projekt und ich wünsche euch da viel Erfolg und alles Gute.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, das war für euch jetzt ein schöner Hinweis auf ein Rollenspiel, das ihr noch nicht kanntet. Und falls ihr es denn schon gespielt habt, war da vielleicht das eine oder andere interessante Detail dabei, das euch Christian erzählt hat. Ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.